Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Mit Antje Radünz.
Was steht hier?
Der Vita-Talk. Heute in der Praxis für ganzheitliche Medizin, Hormontherapie und Ästhetik hier in Berlin-Steglitz. Hier wirkt Martina Gerber, deren Vita kaum in ein ganzes Leben zu passen scheint. Sie hat Soziologie und Psychologie studiert. Sie ist Gesundheitscoach-Trainerin. Nebenbei hat sie zur Heilpraktikerin aufgestockt. Sie hat die Gemeinschaftspraxis für ganzheitliche Medizin, Hormontherapie und ästhetische Medizin eröffnet und auch noch bei der Deutschen Gesellschaft für Ästhetiktherapie doziert und geschult. Und von Schmerztherapie über Ernährung sowie Anti-Aging bis hin zur heilpraktischen Frauenheilkunde weiß sie eigentlich so ziemlich alles, was uns Frauen gut tut. Und damit begrüße ich Sie erstmal ganz, ganz herzlich, Martina Gerber.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, das finde ich auch ganz schön. Also erstmal schon der ästhetische Anblick Ihrer Praxis ist schon mal ein Genuss. Also jeder, der hierher kommt, darf sich schon mal ganz wohl fühlen. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil es wirklich ästhetisch eine Wonne ist, was man Ihnen hier oder was man bei Ihnen hier sieht. Wir wollen uns heute gemeinsam dem Thema Wechseljahre widmen. Also auch ein Feld, was Sie ja in diesem ganzen Portfolio, das Sie anbieten können, mit behandeln. Viele Frauen betrifft das. Wir wollen also einen kurzen Überblick zum Thema geben und dann würde ich mich ganz gerne mal stellvertretend für alle anderen Frauen in den Wechseljahren, weil ich das ja selber gerade bin, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen beraten lassen. Also kommen wir doch mal dahin. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, die übrigens auch genauso ästhetisch ansprechend ist wie Ihre Praxis, da steht, der Schwerpunkt meiner Praxistätigkeit ist die Begleitung von Frauen während hormoneller Dysbalancen in ihrem Frausein. Fangen wir doch mit der einfachsten Frage einfach mal an. Wechseljahre. Was ist das wirklich?
Ja, die Wechseljahre sind ein sehr großes Thema und vorab möchte ich gerne sagen, dass es sich nicht um eine Krankheit handelt. Also Das wird oft falsch verstanden, dass die Frauen, die mit Wechseljahrsproblemen zu tun haben, auch davon ausgehen, dass jetzt eine Phase kommt, die ja einfach sie krank macht oder in der sie besondere Dinge berücksichtigen müssten. Dem ist nicht so. Es ist einfach eine Zeit der Veränderung, auch eine sehr positive Zeit, wo vielleicht es wichtig ist, nochmal Bilanz zu ziehen, was ist bis jetzt passiert, was habe ich gemacht, wie habe ich mein Leben gestaltet und vor allem, wie geht's jetzt weiter. Also das ist ein Schwerpunkt, der nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt irgendwie als Frau mein Frausein verliere, sondern ich habe eine Möglichkeit, das Frausein völlig neu zu definieren und vor allem wesentlich mehr für mich selbst zu tun.
Das ist ja dann eine ganz große mentale Leistung, die die Frauen dann letztendlich auch mit sich selber machen müssen. Aber nochmal in die Tiefe, um auch für die Frauen nochmal vielleicht begreifbarer zu machen. Was passiert denn in unserem Körper in den Wechseljahren?
Also in den Wechseljahren, die beginnen eigentlich schon relativ früh, in Anführungszeichen. Das heißt, die Hormonsituation verändert sich schon mit dem 35. bis 40. Lebensjahr. In der Regel haben wir zwei Haupthormone im Körper. Das ist das Progesteron, das vor allem in der Schwangerschaft stark ansteigt, und das Östradiol. Das ist ein sehr bekanntes Hormon, was eigentlich mit Weiblichkeit konnotiert wird, entsprechende weibliche phänotypische Formen auch ausmacht, wie Brust und so weiter, das weibliche Aussehen. Und dieses Hormon, das Progesteron, sinkt bereits mit dem 35. Lebensjahr, beginnt es langsam abzusinken. Das Östradiol sinkt sehr rapide, kurz vor Beginn der Wechseljahre. Die Wechseljahre beginnen hier im europäischen Kulturkreis so 48, 50 ist so der Einstieg, manchmal auch früher, manchmal auch später. Kann man auch so ein bisschen nochmal damit in Zusammenhang bringen, wie früh vielleicht die eigene Mutter in die Wechseljahre gekommen ist. Dann sinkt dieses Östradiol recht rapide ab, während das Progesteron langsam absinkt. Und es macht dann bei manchen Frauen entsprechende Symptomatiken. Oft ist es damit konnotiert, dass Hitzewallungen auftreten, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, einfach Gewichtszunahme, Haarausfall. Und das hat ein ganz, ganz breites Portfolio. Es ist einfach das Ende der Reproduktionstätigkeit der Eierstöcke. Also die Fertilität irgendwie ist damit langsam ausgeschlichen, beendet. Und der Körper geht in eine Phase, wo er nach wie vor diese Hormone produziert, nämlich nicht mehr die Eierstöcke werden diese Produktion übernehmen, sondern zum Beispiel die Nebenniere übernimmt die Produktion von Progesteron. Es ist nicht so, dass der Körper komplett auf diese Hormone verzichten kann, nur die Mengen verändern sich ja. Das bleibt also bis zum Lebensende werden gewisse Mengen an Hormonen wie Östrogen und Progesteron produziert, aber eben nicht mehr in den Mengen letztendlich, die notwendig sind, um zum Beispiel einen Eisprung auszulösen. Der Eisprung kann nicht mehr ausgelöst werden. Wir sprechen dann von einer sogenannten Anovulation. Und damit ist natürlich auch eine Reproduktionsfähigkeit nicht mehr möglich. Und dieser Wechsel, diese Veränderung machen manchen Frauen Probleme, aber vielen Frauen auch nicht. Also ist nicht jede Frau gleichermaßen mit den gleichen Symptomen betroffen.
Haben Sie ganz anschaulich erklärt. Sie haben aber auch diese Phasen angesprochen, dass es bei manchen ja schon ganz früh losgeht, bei manchen halt später. Jede Frau fragt sich dann irgendwann mal ab 35 und auf die 40 vielleicht zugehend, bin ich es jetzt schon? Also bin ich jetzt schon drin? Oder wann fängt es eigentlich an? Wie merke ich es denn?
Also es gibt die Möglichkeit, es einfach über einen Labortest auch zu machen, indem man bestimmte Hormone, die von der Hypophyse, das ist die übergeordnete Hormondrüse, einfach testen lässt. Das ist das follikelstimulierende Hormon, das FSH und das LH, das luteinisierende Hormon. Das lässt sich im Blutserum sehr gut bestimmen. Und wenn diese Hormone ansteigen, gegenregulatorisch, ist es meistens ein Hinweis, dass man allmählich ins Klimakterium kommt. Das heißt, man ist dann perimenopausal um die Wechseljahre rum, ja. Und das kann man sehr gut differenzieren. Und dann sieht man einfach, dass quasi die Eierstöcke versuchen, ihre Fähigkeit der Reproduktion einzustellen, aber die Hypophyse als Taktgeber sagt nochmal, nein, weitermachen, weitermachen. Und deswegen werden die Hormone in sehr großen Mengen ausgeschüttet, bis dann letztendlich auch die Eierstöcke der Hypophyse das Signal geben, jetzt ist einfach genug, wir wollen nicht mehr und dann gibt es eine Stagnation und es wird ein gewisses Hormonlevel erreicht und an diesen Werten kann man das zumindest wissenschaftlich einigermaßen feststellen, ob man jetzt langsam in die Wechseljahre kommt, wenn man das nicht anhand der Symptome begleitet oder definiert. Ja.
Und die Symptome, die Sie gerade schon genannt haben, die eben so äußerlich eben auftreten können, wie zum Beispiel Hitzewallungen oder Gewichtszunahme oder depressive Verstimmungen, ich weiß nicht, was da alles noch kommen kann, oder eben vor allen Dingen das Ausbleiben der Menstruation, das ist ja, glaube ich, so ein ganz signifikantes Indiz dafür, dass wir dann da drin sind. Aber jede Frau empfindet das ja offensichtlich anders, weil jede Frau dementsprechend auch anders tickt. Woran liegt es, wie wir damit umgehen können oder was sind so die Tipps und Ratschläge, die Sie auch Frauen geben, die in Ihre Praxis kommen? Also nehmen wir jetzt tatsächlich mich. Ich komme jetzt hierher zu Ihnen und sage, wissen Sie was, also mir geht es einfach seit Wochen und seit Monaten irgendwie nicht mehr so richtig gut. Klar bin ich offensichtlich in den Wechseljahren. Was kann ich jetzt für mich tun? Warum empfinde ich dieses stärker und jenes weniger stark als meine Freundin zum Beispiel, die genauso alt ist wie ich?
Genau, das ist eine ganz wichtige Frage und Frauen, die hierher in meine Sprechstunde kommen, mit denen beschäftige ich mich erstmal, dass ich eine ausführliche Anamnese mache. Das heißt, ich spreche ausführlich aus verschiedenen Bereichen. Gibt es zum Beispiel auch einen Stressfaktor in ihrem Leben? Also das ist etwas, was möglicherweise die Wechseljahre auch nochmal in der Begleitung sehr triggern kann. Oder ist die Ernährung nicht optimal? Oder ist das Stresslevel so hoch, dass auch kein Ausgleich im Sinne von Sport oder anderen Entspannungstechniken irgendwie stattfinden kann? Weil diese Tatsache, dass das Stresslevel nämlich der Nebenniere, also über die Stresshormone Cortisol gleichzeitig oft mit ansteigen, spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass ich einfach versuche, in dieser Phase mich wirklich gut begleiten zu lassen, einen Hormontest zu machen, vielleicht auch mit entsprechenden bioidentischen Hormonen zu arbeiten. Mhm. Viele Frauen kommen zu mir und sagen, ja, mein Gynäkologe möchte, dass ich jetzt die Hormonersatztherapie mache, das möchte ich aber nicht. Ich habe 30 Jahre die Pille genommen, ich will nicht einfach nahtlos mit diesen Hormonen weitermachen. Gibt es denn keine Alternative dazu? Es gibt eine Alternative und da kommen wir sicher auch nochmal differenzierter drauf zu sprechen. Das wäre einfach eine Unterstützung mit bioidentischen Hormonen in geringen Mengen. Dann einfach nochmal zu gucken, wie kann ich vielleicht ein Sportprogramm etablieren, eine mentale Entspannungstechnik, ob das Yoga, Meditation oder Pilates ist. Wie kann ich einfach versuchen, mehr und fürsorglicher mit mir selber umzugehen? Meistens haben Frauen im Laufe ihres aktiven Lebens Kinder versorgt, Männer versorgt, vielleicht auch noch die Angehörigen, Eltern und so weiter gepflegt und waren letztendlich immer für andere präsent und sind eigentlich zu kurz gekommen. Mhm. Und es macht sich oft in einer sehr großen Erschöpfung auch breit in dieser Phase, sodass es gar nicht mehr so ganz genau zu differenzieren ist, was ist denn jetzt hormonell bedingt, was ist aber auch ein Stück Erschöpfung. Natürlich ist es auch hormonell, weil Cortison ist auch ein Hormon. Und wie kann ich diese Spiegel insgesamt so regulieren, dass die Frau letztendlich im Fokus ihres Daseins steht? Und darum geht's. Ich versuche, die Frau wieder zu begleiten, zu sagen, jetzt geht's ausschließlich um ihre Persönlichkeit, um ihre Wünsche, um ihre Bedürfnisse. Die dürfen nicht länger hinten anstehen, sondern die sind zentral und im Fokus ihres Daseins. Und wir versuchen natürlich, wenn es Symptome gibt, die entsprechend zu behandeln. Das geht auch mit pflanzlichen Mitteln, vielleicht auch mit bestimmten Akupunkturtechniken. Das ist alles möglich, sodass zumindest dieses körperliche Level ein bisschen auch entspannt wird. Aber dann sprechen wir im weitesten Sinne auch darüber, wie zukünftig diese Zeit so optimal wie möglich gestaltet werden kann. Es ist ein Übergangsritus, ja, es ist ein Transferritus. Und da fühle ich mich manchmal so ein bisschen wie jemand, der die Frauen an die Hand nimmt und sie einfach begleitet und ihnen eine gewisse Hilfestellung gibt, bis diese Hormonsituation sich wieder stabilisiert hat und auch die psychische Komponente wieder stabil ist. Und dann geht es wunderbar auch alleine. Mhm. Ja.
Also wenn ich mich so umhöre im Kreis meiner Freundinnen, die natürlich alle jetzt irgendwie mit den Wechseljahren zu tun haben, dann stelle ich immer wieder fest, dass ein ganz großes Thema die Tabuisierung immer noch ist. Also Wechseljahre werden immer so weggedrückt, so nach dem Motto, ja, das hat jeder, aber man spricht am besten nicht drüber. Und auch dieses, naja, du bist wohl offensichtlich in den Wechseljahren, ja, deswegen hast du so eine komische Stimmung. Also es gibt so ganz viele äußere, ich nenne sie jetzt mal Zwänge oder einen äußeren Druck der Frauen, finde ich in den Wechseljahren nochmal zusätzlich zu all diesen Körperlichkeiten irgendwie belastet. Ist das auch etwas, was Sie hier erfahren und was auch thematisiert wird?
Ja, das ist nach wie vor ein Thema, denke ich, dass dieser gesellschaftliche Druck existiert. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch, wie gesagt, Soziologin und man sieht auch kulturelle Differenzierung bei den Wechseljahren. Ja. Im asiatischen Raum werden Wechseljahre anders empfunden, ist auch die Umgangsweise mit den Wechseljahren ganz anders als hier im europäischen Kulturkreis. Auch das ist fast identisch, auch wie Geburten erlebt werden, ja, die hier oft als schmerzhaft erlebt werden und vielleicht in anderen kulturellen Zusammenhängen ganz anders irgendwie bewertet werden, ist auch die Wechseljahre sind teilweise tabuisiert. Aber wir sehen im Moment auch einen Trend, dass die Wechseljahre immer mehr publiziert werden in Form von Büchern über Hormone. Das ist fast schon inflationär oder gewisse Moderatorinnen beschreiben dann ihre Zeit mit den Wechseljahren, die dann auch sehr publik sind, weil die eine große Repräsentanz haben. Also wenn sie in die Buchhandlung gehen, und das mache ich oft, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir auch immer diese Lebensberatungsgeschichten an. Und da spielt auch der Umgang mit Wechseljahren und mit Hormonen eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil das ist einfach jetzt etwas, was immer deutlicher enttabuisiert wird und was letztendlich auch ein großes Bedürfnis der Frauen nach Ratgeberliteratur ist. Ja. Natürlich zeugt jede Ratgeberliteratur auch davon, dass man so die eigenen Tools verloren hat. Also wie kann ich optimal damit umgehen? Ich brauche immer jemanden, den ich irgendwie um Rat fragen kann. Und das wird einfach so ein bisschen ausgeklammert aus dem Wissen, was Frauen insgesamt haben. Und ich versuche, die einfach wieder zu verbinden mit dem sehr archaischen und existenziellen Wissen über den eigenen Körper, der oft verloren gegangen ist, ja. Aufgrund dieser ständigen Drucksituation als Frau, als Mutter, als Ehefrau, gesellschaftlich repräsentant zu sein und all diesen Anforderungen gerecht zu werden und dann eigentlich letztendlich sich so als Gesamtpersönlichkeit ein Stück zu verlieren und da wieder anzubinden, das halte ich für ganz wichtig und wieder auch zu entschleunigen und auch vielleicht das Ganze etwas zu minimisieren, um zu diesen Dingen zu gelangen, die im Leben wichtig sind. Und das ist nicht so viel. Das ist ein guter Schlaf, eine gute Ernährung, eine gute mentale Situation, Bewegung und einfach mit sich im Einklang zu sein und in seinem eigenen Körper einen Raum zu finden, der safe ist. Und wenn ich den gefunden habe, dann kann ich auch in Wellenbewegungen immer wieder diesen Raum etablieren und ich bin sicher und ich kann das ganze Potenzial, was mir noch zur Verfügung steht, und das ist so viel, nochmal völlig neu bewerten. Und gerade die Frauen haben so viel Ungelebte, auch Wünsche und Sehnsüchte, und an die nochmal irgendwie anzudocken und die auch nochmal zu besprechen und entsprechend zu fokussieren, das ist eine Riesenbefreiung auch. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Zeit, und wenn man die so ein Stück verstanden hat, dann kann man damit wunderbar auch nochmal einen dritten Lebensabschnitt generieren. Mhm. Ja.
Das klingt aber danach, als dass Sie sich ja sehr viel Zeit nehmen müssen, auch gerne tun, wenn eine Patientin hier ihren Rat sucht. Denn der normale Weg zum Gynäkologen, der ist eben halt zeitlich begrenzt. Da gehst du dann hin und dann wird vielleicht noch ein Hormonstatus gemacht und dann kriegt man irgendwann mitgeteilt, so und so sieht's dann aus. Und da ist ja relativ wenig Zeit für genau diese Dinge, die so wichtig sind, zu mobilisieren im Gespräch, dass die Frauen tatsächlich auf die Idee kommen, wow, ich kann selber eine ganze Menge tun, damit es mir besser geht.
Korrekt. Also die Frauen, die zu mir kommen, die waren meistens vorab beim Gynäkologen, sind enttäuscht, weil sie letztendlich immer mehr oder weniger gewisse Stereotypen irgendwie an die Hand bekommen. Ja. Das ist immer die Hormonersatztherapie und da wird die Müdigkeit immer größer. Auch bei den jungen Frauen sehen wir das zunehmend, dass die Pillenmüdigkeit irgendwie ganz stark ausgeprägt ist und einfach auch nicht für jedes Symptom wie Akne oder Haarausfall oder Stimmungsschwankung die Pille dann verordnet wird, weil die Pille natürlich auch an sich Depressionen auslösen kann, beziehungsweise auch Libidoverlust und die Frauen aus diesen stereotypen Behandlungen, die natürlich in der Regel auch, weil der Arzt dann eine hohe Frequenz von Patienten hat, sich natürlich dezidiert nicht die Zeit nehmen kann, um sich individuell mit den Symptomatiken und Gegebenheiten zu beschäftigen. Und hier ist definitiv eine andere Situation. Also ich habe 1,5 bis 2 Stunden Zeit. Ich lasse mir dann die Laborwerte mitbringen, was ist alles schon gemacht worden. Ich gucke dann auch auf die Schilddrüse, ich gucke auf die Mikronährstoffe, die auch ganz wichtig sind, um den Körper adäquat zu versorgen. Ich kann natürlich auch, da ich auch ästhetisch irgendwie unterwegs bin, auch die Frauen nochmal in die Richtung beraten. Aber im Wesentlichen geht es darum, all diese Zusammenhänge zusammenzuführen zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Und ich glaube, dadurch, dass ich das jetzt schon sehr lange und sehr intensiv und auch mit viel Herzblut mache und mir das sehr, sehr am Herzen liegt, dass hier einfach eine Basis geschaffen wird, wo ich das Gefühl habe, ich habe einfach ein Tool wieder an die Hand bekommen, um selber damit umzugehen. Ich will mich auch langfristig überflüssig machen. Mir geht es nicht darum, dass die Patientin hier über Wochen und Monate eingebunden ist, sondern sehr schnell einfach lösungsorientiert, aber wirklich mit dem Fokus der Ganzheitlichkeit. Und das ist ein ganz breiter Ansatz. Da hilft natürlich auch mein Studium der Psychologie, dass ich da nochmal anders fokussieren kann. Und ich gehe auch in die Familienanamnese, ich gehe auch in die aktuelle Situation. Ich spreche auch die ganzen Hintergründe an. Und ich bin manchmal erstaunt und auch sehr dankbar über das Vertrauen der Frauen, was ich hier alles irgendwie erfahren darf an Biografien und was manche Frauen unter welchen Umständen geleistet hat. Also das ist sehr, sehr beeindruckend auch.
Das kann ich mir vorstellen. Schön, dass Sie so viel Zeit haben und sich dann die Zeit auch nehmen. Ich denke, das ist sehr heilsam für die Frauen, wenn sie dann auch zu Ihnen kommen. Sie haben vorhin schon die hormonidentische Therapie angeboten bzw. angesprochen. Was steckt dahinter? Was bieten Sie dann Frauen als Alternative, die eben sagen, nee, genau den Klassiker, der vom Gynäkologen angeboten wird, will ich eben nicht?
Genau, also wir haben einfach die Möglichkeit, bevor wir überhaupt hormonell irgendwie entgegensteuern oder beziehungsweise versuchen, eine Disbalance wieder zu regulieren, auch mit pflanzlichen Mitteln zu arbeiten. Ja. Das klingt jetzt erstmal harmlos, aber das hilft ganz oft. Wenn ich zum Beispiel bei starken Hitzewallungen ein Zimizifuga-Präparat, das ist die Traubensilberkerze, einsetze, ist manchmal schon ganz viel gewonnen dadurch. Und ich brauche nicht mal ein hormonelles Präparat. Ich finde manchmal die Verhältnismäßigkeit einfach der Hormonersatztherapie im Verhältnis zu den bestehenden Symptomen einfach nicht adäquat. Mhm. Also oft reichen viel schwächere Mittel in Anführungszeichen aus, um bestimmte Symptomatiken zu regulieren. Mhm. Manchmal ist es aber auch notwendig, einen hormonellen Ausgleich zu schaffen. Das mache ich allerdings nicht, ohne vorher auch entsprechend über einen Speicheltest die Hormone in ihrer Konzentration zu messen, weil sonst würde ich in eine Blackbox therapieren und das geht gar nicht. Natürlich geben mir die Symptomatiken einen Weg vor, aber ich mache wirklich nochmal einen Hormontest. Die sind auch alle nicht besonders teuer und dann habe ich eine klare Abbildfunktion, wie ist denn die hormonelle Situation der Frau genau zu diesem Zeitpunkt. Und dann sehe ich, wo die Defizite liegen. In der Regel haben wir trotz abfallender Östrogene, was ich vorhin sagte, eine Östrogendominanz. Ja. Ja. Also das heißt, das Östrogen, das wird in ein Verhältnis zum Progesteron gesetzt, ist trotzdem in seiner Wertigkeit überrepräsentiert. Mhm. Ja, und macht dann natürlich auch Symptome wie Gewichtszunahme oder einfach Brustspann. Östrogen ist immer ein proliferatives Hormon, auch ein Hormon, was eventuell auch Neubildungen verursachen könnte. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig auch mit Östradiol im Verordnen und mache das eher in geringen Dosierungen und habe im Laufe der langen Behandlung die Erfahrung gemacht, dass meist eigentlich Progesteron im Mangel ist. Und Progesteron ersetzen wir dann durch quasi bioidentische Progesteron-Cremes, alle transdermal, also durch die Haut. Ja. Wir müssen das nicht schlucken. Mhm. Das heißt, wenn wir etwas schlucken, besteht immer die Tatsache, dass es über den Magen und über die Leber verstoffwechselt wird.
Genau.
Und dann an Wirkstoff natürlich im Endergebnis nicht mehr so viel übrig bleibt, wie ich anfänglich irgendwie in der Konzentration geschluckt habe. Wenn ich die Creme auf die Haut auftrage, die entsprechend aufbereitet ist, damit sie natürlich die Hautbarrieren auch durchdringt, dann sind die Gewebe deutlich schneller aufgesättigt und ich brauche von der Konzentration viel weniger. Mhm. Das ist natürlich auch viel, viel schöner, dass ich nicht mit so großen Hormonmengen, die möglicherweise vielleicht auch etwa einen Schaden anrichten könnten, agieren muss, sondern ich kann sehr, sehr feinfühlig diese Dinge irgendwo regeln und einstellen und kontrolliere die auch immer wieder zum Monitoring mit Hormontests nach einem halben Jahr, ob denn die Dosis, die ich verordnet habe, dann immer noch adäquat ist. Ja. Das ist mir ganz, ganz wichtig und da sehe ich einfach auch den Unterschied so ein bisschen zu sagen, wir arbeiten etwas feinfühliger mit den Hormonen und das ist für die Frauen dann vielleicht auch weniger belastend, weil manchmal ist es nicht adäquat, wegen Hitzewallung dann entsprechende Hormonersatztherapie mit all ihrem Nebenwirkungsmanagement zu beginnen.
Sie haben es ja auch schon angesprochen, man kann ja auch wirklich viel mit mentaler Stärke machen, ja, mit Sport, mit Ernährung, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, denn es ist ja Fakt, also selbst wenn ich jetzt die Creme auftrage, heißt das nicht gleichzeitig, ich verliere meine 10 Kilo, die ich möglicherweise zugenommen habe, auf einen Schlag. Also da gibt es schon also auch Zusammenwirkungen mit, wie passe ich auf mich auf, auch ernährungstechnisch, denke ich mal.
Das ist korrekt, wobei es ist schon so, wenn ich die Hormone substituiere oder reguliere, habe ich schon die Möglichkeit, zum Beispiel gerade wenn die Östradiolspiegel hoch sind, Wassereinlagerungen passieren, das Fettgewebe produziert auch Östradiol, dann bin ich in einem Kreislauf. Wenn die Proportion, die Verhältnismäßigkeit zwischen Progesteron und Östradiol wieder besser gegeben ist, dann kann das schon passieren, dass die Gewichtsabnahme auch einfacher passiert. Mhm. Natürlich muss die Schilddrüse auch entsprechend reguliert sein und Stress macht dick. Mhm. Also Stress macht einfach dick. Hohe Cortisolwerte, das sehen wir immer wieder, wenn wir die testen, dass die Frauen dann eigentlich sagen, ich esse doch kaum noch was, ich mache Sport, ich nehme aber trotzdem nicht ab. Das ist aber wirklich diesen Stresslevel geschuldet und da setzen wir auch an zu sagen, nochmal ein Reglement von Stress und natürlich auch von guter Ernährung. Mhm. Das heißt, was ist denn gute Ernährung? Das ist ein Riesenthema, weil es kaum noch möglich ist, sich wirklich gut zu ernähren. Selbst diese vegane Welle, die uns gerade überrollt, wo natürlich auch große Hersteller drauf einsteigen. Mhm. Wenn man dann nochmal genauer die Zusammensetzung der veganen Produkte, die dann entsprechend die tierischen ersetzen sollen, ist es dann auch fragwürdig, weil es wird sehr viel auf Sojabasis auch hergestellt, was wiederum fast wie ein Hormon im Organismus wirkt und Soja dann wiederum die Östrogenspiegel antriggert. Also deswegen halte ich auch nicht so sehr viel davon zu sagen, ich lasse jetzt alle tierischen Produkte weg, was ich grundsätzlich sehr, sehr wichtig finde, dass man Fleisch reduziert oder hochwertiges Fleisch irgendwie konsumiert. Aber diese Tendenz, alles mit Soja zu ersetzen, greift auch in die hormonelle Regulation ein. Und ich nehme davon gerne Abstand und versuche da nochmal so zu beraten, dass man eben die Nahrungsmittel auch anders zusammensetzen kann, ohne dass man automatisch wieder auf die Scheinangebote der großen Lebensmittelkonzerne eingeht, die sich schon längst da etabliert haben mit laktosefreien Produkten, mit veganen Produkten, ist alles auch ein Riesenmarkt und den muss man nicht unbedingt bedienen. Mm. Ja.
Also ich habe jetzt schon gelernt, ich soll in den Wechseljahren viel schlafen, ich soll mich gesund ernähren, ich soll möglichst stressfrei durch meinen Tag gehen, sprich also viele Dinge tun, die mir selbst auch gut tun, mehr auf mich selbst achten. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema der Verhütung, weil viele Frauen fragen sich, bin ich jetzt noch in der Lage, noch vielleicht doch noch schwanger zu werden mit eventuell über 50, was ich gar nicht möchte, also welche Alternativen gibt es da? Und viele Frauen beklagen tatsächlich den Rückgang der Libido und fragen sich, ist das jetzt nun den Wechseljahren geschuldet oder ist es vielleicht doch eine Sache vom Kopf? Was erfahren Sie da und was raten Sie da?
Genau, das höre ich sehr häufig von Patienten, dass die Libido natürlich eine wichtige Rolle spielt und dass vielleicht auch der Libidoverlust sehr im Fokus steht. Yeah. Ich kann nur dazu nochmal auch erwähnen, dass auch Frauen, junge Frauen, unter Pilleneinnahme in der Regel einen herben Libidoverlust erleiden. Also das ist, fängt schon sehr früh an, mhm, dass natürlich durch die Kontrazeptiva zwar eine freiere Sexualität eigentlich möglich ist, ja, aber die Frauen haben keine Libido sehr früh schon, mhm, weil die Pille eben auch an dieser Stellschraube manipuliert. Dann passiert das Gleiche wieder so ein Stück in den Wechseljahren, wobei ich oft sehe, dass es gar nicht unbedingt die Libido ist, die hormonell bedingt ist, die da verloren geht, sondern vielleicht auch einfach der Umgang mit Sexualität sich verändern könnte. Weil die Andropause des Mannes ist nicht anders gestaltet, dass auch der Mann natürlich mit seiner Libido auch irgendwo manchmal nicht mehr an dem Punkt irgendwie aufgestellt ist, wie eben mit Mitte 30, wo der Testosteronspiegel noch entsprechend hoch war. Und vielleicht ist es eigentlich eine Riesenchance, auch als Paar oder als Frau nochmal andere Spielarten zu bedienen, um Sexualität nochmal neu kennenzulernen. Vielleicht Muster irgendwie nochmal zu entkoppeln und da einfach auch ein bisschen neugieriger zu werden. Vielleicht auch einfach das auch nicht so sehr auf diesen Fokus zu setzen. Jetzt bin ich als Frau nicht mehr interessiert an sexuellen Aktivitäten. Das geht in der Regel meist relativ schnell vorbei. Manche Frauen leiden da zwar auch langfristig drunter, aber dann ist es auch, wie Sie schon sagen, eine Kopfsache, wo möglicherweise ein Umdenken oder ein Neudenken oder ein spielerisches Umgehen mit Sexualität vielleicht auch nicht immer im Sinne, dass es eine erfolgreiche Penetration sein muss. Es gibt ja weitaus mehr, und das ist ja auch in vielen Medien immer wieder ein Thema, dass ich einfach da nochmal ein bisschen mehr ausprobiere. Mhm, ja, und dann findet die Libido vielleicht einen ganz neuen Weg zurück in die Paarbeziehung oder in eine kommende Situation. Und der Körper der Frau verändert sich und auch in einer Qualität, wie Frauen oft ganz entspannt auch mit ihrem Körper umgehen. Mhm. Also dieses defizitäre irgendwie Blicken auf den Körper und auf die ganzen Symptome des Körpers beginnt ja bei Frauen schon sehr, sehr früh. Mhm. Also ist ja nicht so, dass es ein Phänomen des Alters ist, dass man plötzlich diesen defizitären Blick irgendwie immer mehr produziert, sondern ich kenne auch sehr junge Frauen, die eigentlich immer denken, sie seien eine Gesamtbaustelle. Ja. Und das ist eigentlich schade, weil Frauen in jedem Alter haben so viel Potenzial, das sie nutzen können. Und die Definition über körperliche Symptomatiken ist einfach manchmal zu stark gewichtet auch. Und Sexualität funktioniert auch immer in einem sozialen Kontext, in einem Paarkontext oder wie auch immer oder vielleicht außerhalb auch eines Paarkontextes, aber es ist nicht ein eliminierter, selektiver Trigger, den ich irgendwo jetzt unter dem Aspekt Wechseljahre oder Hormone bedienen kann. Mhm. Die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Mhm. Ja. Und meistens geht es wieder sehr schnell auch in eine sehr positive Richtung mit einer sehr erfüllten und vielleicht nochmal ganz anders strukturierten und gearteten Sexualität. Mhm. Ja.
Nun kommen aber vielleicht auch viele Frauen hier zu Ihnen, weil sie wissen, naja, sie sind eben auch Expertin für ästhetische Medizin und die wollen das jetzt miteinander verbinden und wollen vielleicht doch das ein oder andere Defizit ausgleichen und kommen dann her und sagen, Mensch, Frau Gerber, da können Sie doch jetzt bestimmt nachhelfen. Und Sie haben gerade ganz schön beschrieben, dass es ja nicht so wichtig ist, das jetzt einfach nur auf diesen ästhetischen Blickpunkt irgendwie zu reduzieren. Und gleichzeitig sind Sie aber dafür da, das eine oder andere möglicherweise, ich nenne es jetzt mal, auszubügeln. Und wo ziehen Sie da die Grenzen?
Genau, also ich sehe das einfach nochmal als Ergänzung. Also ich selber bin auch in einem Alter, wo ich sicher das eine oder andere auch an mir schon ausprobiert habe, yeah, ganz moderat, weil es geht nicht darum, dass man plötzlich ein Gesicht neu erfindet oder neu erschafft, sondern es geht vielleicht darum, dass man gewisse Falten oder Fältchen, die vielleicht einfach als störend empfunden werden, korrigieren kann. Mhm. Das sind ganz moderate Korrekturen, die wir hier machen und was ganz häufig dann auch Frauen einfach ein gutes Gefühl verschafft. Und wir haben nicht nur 50-jährige Patientinnen, sondern wir haben manchmal auch 70-jährige Patientinnen, die zum ersten Mal sich eine Hyaluronunterspritzung machen lassen oder ein bisschen Botox oder einfach auch vielleicht einen PDO-Faden. Und die sagen, ich habe einfach jetzt bessere Laune, ich fühle mich besser. Mhm. Und da geht es gar nicht so sehr um diesen Außenblick, sondern um dieses wieder mit sich irgendwie sich gut zu fühlen und zu sagen, es gibt durchaus kleine Helfer, die ich anwenden kann in dem Bereich. Und das mache ich auch sehr moderat, weil für mich ist auch hier nicht der Fokus, irgendwie Hyperaugmentation zu schaffen, also künstlich virtuelle kompositorische Gesichtsaufbau zu machen. Das überlasse ich den Chirurgen, das verhalte ich auch nicht für notwendig bei den meisten Frauen, sondern kleinere Korrekturen, die einfach nochmal so ein kleines Glücksgefühl geben und sagen, ja, jetzt bin ich mit mir wieder komplett authentisch und so fühle ich mich, wie ich jetzt aussehe und das ist eine Stimmigkeit. Und wenn man das natürlich kombinieren kann, ist es wunderbar, dass man einfach auf beiden Ebenen ein Stück einfach Freude wieder an sich selbst schafft, ohne dass man in irgendeiner Weise gemacht aussieht. Also das ist für mich die Grenze auch, weil diese zu starke Betonung auf zu hohen Wangenknochen oder zu großen Lippen, das sind sicher individuelle Wünsche, aber das, glaube ich, ist nicht der Wunsch meiner Patientin, ja, die hier irgendwo letztendlich sich auch ästhetisch von mir behandeln lassen. Und wir machen oft auch Behandlungen, die einfach im kosmetischen Bereich auch sind, wo es um Hautpflege geht und Hautaufbau und Hauterhalt, weil viele Frauen haben einfach mit 50 immer noch eine sehr, sehr, sehr gute und schöne Haut und die soll einfach ein Stück auch mit bestimmten ästhetischen Technologien erhalten bleiben und das reicht dann schon oft. Wenn man dabei bleibt über die nächsten Jahre, dann hat man ganz lange auch Freude nochmal am eigenen Gesicht. Ja.
Sie haben vorhin im Vorgespräch schon erwähnt, dass es aber auch ganz junge Frauen gibt, die herkommen und dann plötzlich dicke Lippen haben wollen oder. Aber da sagen Sie dann schon auch mal nein, oder?
Genau, also ich bin der Meinung, dass natürlich Frauen, wenn sie sehr jung beginnen, irgendwie an den entsprechenden Stellen zu manipulieren, wird meistens irgendwie das weitergehen. Also das ist nicht irgendwie, ich mache mir jetzt einmal die Lippe, sondern die wollen dann auch mehr und mehr und mehr und da ziehe ich ganz klar eine Grenze, weil natürlich auch das Gewebe entsprechend, wenn ich das über viele Jahre dann infiltriere mit Gelen, was das Hyaluronnummer ist, wird auch stark belastet dadurch. Und natürlich wird auch die Optik verändert und manchmal geht es auch zu stark in der Richtung, wo der vielleicht pornografische Trigger im Fokus steht. Wenn ich 5 Milliliter Hyaluron in eine Lippe irgendwie packe, dann wird die Lippe so voluminös, dass der Fokus beim Betrachter von außen auf der Lippe liegt. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was ein Signal setzt. Das ist aber nicht mein Klientel von Patienten, die ich hier behandle. Ich habe schon auch mal eine jüngere Frau, die sagt, ich habe eine schmale Oberlippe, ich hätte gerne ein bisschen mehr Prominenz, kann man die augmentieren? Dann besprechen wir das gemeinsam, wie das aussehen könnte und wie das im Verlauf ist. Dann kann man auch diese Lippe irgendwie gestalten und dann ist es zufriedenstellend, aber wenn die Patientenwünsche in die Richtung gehen, dass es einfach so viel an Material gewünscht wird, dann erlaube ich mir auch zu sagen, das mache ich nicht. Ich verweise dann eine Kollegin, die da vielleicht eher irgendwie bereit ist zu machen, weil es sind ja auch die meine Visitenkarten, die sich dann in Berlin bewegen und ich möchte damit eigentlich nicht unbedingt assoziiert werden, sondern obwohl ich das auch verstehe, das ist individuell unterschiedlich, aber ich versuche mir selber irgendwo gerecht zu bleiben und zu sagen, gewisse Dinge in der Ästhetik, die mache ich sehr gerne und da stehe ich auch dazu. Und was eben zu viel ist, das würde ich dann gerne einfach auch lassen können. Mm-hmm. Ja.
Gibt es dann auch immer dieses lange Vorgespräch, bevor Sie überhaupt anfangen zu beraten, in welcher Hinsicht man hier vielleicht was unterspritzen und da was reinspritzen könnte, dass Sie einfach erstmal einen Überblick haben, eben dieses Ganzheitliche, was Sie ja immer wieder betonen, was Ihre Praxis auch darstellt, dass Sie erstmal ein langes Gespräch haben, bevor Sie wissen, warum will die Frau jetzt eigentlich eine größere Lippe oder weiß ich nicht, die Falten weg haben?
Genau, also grundsätzlich gehört zu jeder Behandlung, die ich in der Praxis anbiete, natürlich auch zu den minimalinvasiven ästhetischen Behandlungen, worunter ich nun mal diese erwähnten Verfahren auch zähle, immer ein Vorgespräch dazu. Also es ist ja auch so, dass der Gesetzgeber natürlich eine lückenlose Aufklärung verlangt, gerade im invasiven Bereich. Die müssen wir auch wirklich erfüllen. Wir müssen die ganzen Nebenwirkungen aufzählen. Wir müssen die Alternativen aufzählen. Wir müssen nochmal sehr genau hinterfragen, unter welchen Krankheiten leidet vielleicht jemand. Gibt es Kontraindikationen und so weiter. Das wird schon sehr, sehr präzise gemacht. Natürlich wird auch nach den Beweggründen dann gefragt und versucht nochmal zu eruieren, was ist der ausschlaggebende Punkt. Das werden wir auch besprechen und wir machen hier keine Behandlung ohne vorherige Aufklärung oder ohne vorheriges präzises Gespräch, weil das einfach hier lege artis so gemacht werden muss und das auch in meinem Selbstverständnis als Medizinerin genauso stattfindet, ja.
Das hört sich richtig gut an. Ich muss nochmal zurückkommen zur Verhütung. Das ist uns gerade so ein bisschen abgefluxt. Das heißt also, die Frage war ja nochmal, Wechseljahre ja. Menstruation klingt ab oder ist vielleicht schon komplett eingestellt und trotzdem gibt es immer wieder Geschichten von, hups, jetzt bin ich doch nochmal schwanger geworden. Wie gehen Sie damit um? Was raten Sie da Frauen? Da werden ja wahrscheinlich viele hier sitzen und sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt nun endlich mal die Pille loslassen? Brauche ich die jetzt nicht mehr? Die Spirale habe ich jetzt auch jahrelang gehabt, will ich vielleicht auch nicht mehr? Also wie wird das thematisiert?
Genau, also viele Frauen, die sich hier beraten lassen, da liegt teilweise eine Spirale schon sehr lange, über 4, 5, 6 Jahre oder die Pille wird schon seit 20 Jahren eingenommen. Wir besprechen das gemeinsam, ob nicht vielleicht die Möglichkeit nach so langer Zeit auch sinnvoll wäre, einfach diese hormonellen Verhütungsmethoden jetzt aus dem Leben langsam auszuschleichen. Natürlich bleibt genau dieses Thema, das Sie ansprechen, ja, was ist denn, wenn dann vielleicht doch nochmal ein ovulatorischer Zyklus stattfindet, das heißt ein Eisprung.
Genau.
Also brauche ich da natürlich auch nochmal eine Möglichkeit zu sagen, wie kann ich mich davor schützen, mit 50 nochmal schwanger zu werden. Das ist genau dasselbe Thema wie junge Frauen, die nicht die Pille nehmen wollen und natürlich dann auch entsprechend eine Verhütungsmethode brauchen, dann nochmal beraten werden müssen. Wie kann ich es vielleicht über Temperaturmessungen, wie kann ich den Zervixschleim kontrollieren, der auch aussagefähig darüber ist, in welcher Phase des Zyklus ich mich befinde. Wie kann ich das in Kombination vielleicht dann auch über diese wenigen fruchtbaren Tage, die im Monat stattfinden, auch mit Kondom kombinieren, so dass ich dann auch relativ sicher geschützt bin oder mit Besan. Es gibt ja diverse oder Diaphragmen, die gibt es auch noch. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Verhütung und in der Regel können wir das ganz gut dann besprechen, sodass die Frau dann auch sagt, ja, ich bin jetzt eigentlich wirklich bereit, auch die Spirale zu ziehen und ich möchte mich auch mal ein Stück von diesen hormonellen Einflüssen irgendwie entfernen, weil das ist mir jetzt wichtig und dann finden wir einfach da gemeinsam nochmal eine Lösung, ohne dass die Gefahr jetzt besteht, dass eine Schwangerschaft zustande kommt. Allerdings habe ich auch einige Frauen, die mit 45 und 50 noch kommen, obwohl langsam quasi schon die Reproduktionsfähigkeit nachlässt und ganz gerne doch nochmal einen Kinderwunsch äußern oder beziehungsweise ein Kind hätten. Und dann entsteht die Frage, ja, kann man hormonell jetzt nochmal was machen, um vielleicht die Situation so zu etablieren durch Cremes oder entsprechende Mittel, dass ich nochmal schwanger werden könnte? Also wenn bestimmte Hormonwerte dann nicht mehr erfüllt sind, dann geht's definitiv nicht. Also dann muss ich es wirklich über andere Reproduktionstechniken machen.
Aber die es ja auch gibt.
Die es auch gibt und die auch völlig legitim sind,
ja,
ganz klar. Und aber wenn ich natürlich mit 61 noch schwanger werden will, dann werde ich das sicher nicht mehr auf natürlichem Wege über einen Eisprung und entsprechend Befruchtung, sondern dann muss ich eben diese Reproduktionstechniken in Anspruch nehmen. Aber wenn das gerade so eine Grenze ist, kann man durchaus über die bioidentischen Hormone auch nochmal die Hormone etwas aufsättigen. Und ich habe schon einige Frauen hier in der Praxis gehabt, die auch mit 42 und 43 nochmal glücklich schwanger geworden sind.
Schön.
Und auch das Kind zur Welt gebracht haben.
Ja, das hört sich gut an. Aus unserem Gespräch heraus könnte die ein oder andere vielleicht entnehmen, ach na ja, also so ganz schlimm mit den Wechseljahren scheint es ja doch gar nicht zu sein. Wir wissen beide, dass es eben auch ganz hartnäckige Fälle gibt, also die wirklich sich plagen und die wirklich Stress haben und die wirklich Kummer mit den Wechseljahren und in den Wechseljahren haben, für die es eben nicht so leicht ist, dass man sagt, naja, du musst jetzt mal ein bisschen Sport machen und achte mal auf die Ernährung und nimm vielleicht mal das ein oder andere Hormon. Die sitzen dann auch hier bei Ihnen.
Richtig, ja. Also es gibt Frauen, die einfach unter solchen Symptomatiken, was Sie vorhin schon angedeutet haben, das ist zum Beispiel starkes Schwitzen. Das heißt also, diese Hitzewallungen sind täglich 10, 15, 20 Mal präsent. Die Frau ist klitschnass, muss sich umziehen, kann schon gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Das wiederholt sich dann in der Nacht, dass die dann auch die Betten neu beziehen müssen, mit offenen Fenster schlafen. Also da ist teilweise der Leidensdruck sehr hoch. Auch die Gewichtszunahme, auch die depressiven Verstimmungen, die sich abwechseln mit Depression, Aggression, Anschreien, das ist dann auch ein Wechsel irgendwie, der ständig, dem die Frau ständig unterlegen ist. Häufig ist es so, weil die Kinder werden heutzutage oft viel, viel später irgendwie ins Leben gesetzt, dass das Kind in der Pubertät ist und die Mutter ist in den Wechseljahren. Es ist auch eine häufige,
das kenne ich.
Ist eine häufige Kombination, die ich auch kenne aus meinen eigenen Erfahrungen. Und da ist immer die Frage, wem geht's denn eigentlich gerade schlechter, ja? Und da natürlich so eine gewisse Balance wieder, und darum geht's ja letztendlich, eine Balance zu konfigurieren, die wir gemeinsam erarbeiten und die auch möglich ist, trotz dem, dass man nicht unbedingt auf Hormonersatztherapie zurückgreifen muss, ist natürlich ganz wichtig, weil das greift dermaßen existenziell dann ins Berufsleben, in den Alltag ein, dass es natürlich für diese Frauen eine große Not, eine große Verzweiflung auch gibt. Aber es gibt viele Tools, was ich vorhin schon angedeutet habe, auch auf pflanzlicher Ebene oder auf Ebenen des Managements von Stress und wo man auch da irgendwie versucht, es gibt Hormon-Yoga, es gibt Meditation, da bin ich ein großer Freund davon, auch diese Möglichkeit in sein Leben zu integrieren, nämlich wirklich damit auch einen Ausgleich im Körper zu schaffen, der sich nicht nur mental, sondern natürlich auch physiologisch und in seiner Gesamtheit sehr, sehr positiv auswirkt. Und vielleicht geht's auch darum, viele Dinge loszulassen, an denen ich sehr festgehalten habe im Laufe meines Lebens. Die sind einfach, dürfen jetzt ein Stück in die zweite Reihe treten und ich darf nochmal mit einer anderen Präsenz für mich irgendwo, ja, im Leben vorkommen und allein das hilft manchmal schon mit der Kombination von medikamentösen, pflanzlichen oder hormonellen Leistungen, dass das dann doch wieder relativ schnell geht, dass auch ein Ausgleich geschaffen werden kann. Das kann ich nicht versprechen, weil ich darf und werde auch keine Heilsversprechen abgeben. Aber wir haben natürlich jahrelange Erfahrungen damit. Und wenn es wirklich mal nicht geht, wir arbeiten auch immer noch interdisziplinär mit unseren schulmedizinischen Kollegen zusammen, weil ich habe die nie als Gegner irgendwie verstanden, sondern die sind natürlich auch in einer sehr limitierten Situation, dass sie nicht den Luxus haben, so viel Zeit mit ihren Patienten verbringen zu können, weil einfach das nicht gegeben ist. Gut, viele sehen es auch nicht als Notwendigkeit, aber viele wünschen sich sicher auch dort mehr Zeit, mehr Kommunikation. Und dieser Luxus der Kommunikation und des genauen und präzisen Hinterfragens, des Stellenwerts, des Aktuellen, das ist oft so ein heilsames, schon so ein heilsamer Prozess, der damit irgendwie in die Wege geleitet wird, dass vieles dann sich gut reguliert in der weiteren Begleitung.
Ich kann mir vorstellen, dass sich ganz viele Frauen hier richtig gut aufgehoben fühlen. Das merkt man auch in dem Gespräch, wie sie sich auch mir hier präsentiert haben. Ich sage nochmal, alleine ihre Praxis macht so einen willkommenen Eindruck, dass man sich hier gleich wohlfühlen möchte. Wer das jetzt mal tun möchte, sich einfach mal die Zeit gönnt, Martina Gerber zu besuchen, kann das tun in ihrer Praxis für ganzheitliche Medizin, Hormontherapie und Ästhetik hier in Berlin-Steglitz. Man findet sie natürlich auch im Internet, das finden wir dann alles in den Shownotes, Vita Talk. Ich danke jetzt erstmal der Diplom-Soziologin und auch Heilpraktikerin Martina Gerber. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, ja. Dankeschön.
Geht fein ab, längst doch nicht Schicht im Schacht. Das wäre ja gelacht. Mein Mann, der sagt, es sei vorbei mit Liebesspiel und Schweinerei. Ab 50 sei ein Lebenskühl.
Vita Talk. Fühlen, hören, verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de.